Hallo zusammen. Ich begrüße euch natürlich freudestrahlend hier zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung, dem Podcast vom Reeperbahn Festival und BeiteFM, der vor allem gleich eines guten Konzertes von den MusikerInnen lebt, die hier im Rampenlicht stehen. Und deshalb bemühe ich mich auch Woche um Woche spannende Leute einzuladen, um mit ihnen über sich, dies, das und jenes zu sprechen und sie immer auch ein wenig dabei zu porträtieren. Und ich weiß, selbst Weihrauch stinkt eigentlich zum Himmel, aber ja, olfaktorisch bekommt ihr davon nichts ab. Deswegen kann ich das ruhig mal sagen, diese Woche ist es echt gut gelungen, denn ich hatte das Vergnügen, mit Ilgen Noor Borali ein ausgedehntes, sehr angeregtes Gespräch von heimischem Sessel zu Sofa via Zoom zu führen. Und das wohl bemerkt, obwohl unsere beiden Tage eher so mittelverheißungsvoll angefangen haben. Aber dazu gleich mehr. Um die Allegorie vom Podcast zu Konzerten nochmal zu bemühen, genauso wichtig ist bei beidem natürlich auch das Publikum, also ihr gewissermaßen. Und da hier Klatschen und Tanzen zwar, ja, ausdrücklich erwünscht, für das Format aber relativ wirkungslos ist, bitte ich euch, eure Begeisterung oder Wohlwollen, Ruhestörung und den hier geladenen Gästen gegenüber gerne in Form von Abos, Kommentaren oder Bewertungen auszudrücken. Danke dafür und nun zu des Pudels Kern. Mein Name ist Leonie Möhring und das hier ist Ilgen Noor. Ein Auszug eines millionenfach gestreamten Songs Easy Way Out von Ilgen Noor. Und wie eingangs schon erwähnt, sind wir beide in den Tag unseres Videotelefonats jetzt nicht sonderlich bravourös gestartet. Eher so, als hätte Jürgen von der Lippe das Drehbuch zum Tagesbeginn geschrieben. Bei mir war das so, dass ich gerade an meiner brühend heißen Kaffeetasse nippen wollte, als sich kurz vor meinem Mund, ohne Mist, der Henkel einfach so von der Tasse löste. Also ja, ohne Fremdeinwirkung einfach abbrach, die Tasse daraufhin, den Gesetzen der Schwerkraft folgend, nach unten schnellte, auf den Tisch krachte und eine beachtliche, heiße Kaffeefontäne nach oben und mir direkt ins Gesicht schoss. Dann kippte sie um und ergoss die restlichen, keine Ahnung, 50 Milliliter noch über meine Beine. So, was soll man von einem solchen Tag schon erwarten? In Amerika verklagt man vermutlich daraufhin erstmal die Keramikmanufaktur. Aber ich brauche da auch gar nicht so zu jammern, denn Ilgen Noor konnte das tatsächlich noch toppen.
Ich sag's ganz ehrlich, ich bin heute, der Tag ist bisher komisch. Ich bin aufgestanden, ich bin gestern 6 Stunden ICE gefahren von meinen Eltern nach Hause und heute Morgen war ich so, oh shit, ich habe keinen Kaffee mehr zu Hause, keine Milch. Ich dachte mir so, okay, ich gehe jetzt einfach schnell vor die Haustür und hol mir einen Eis Coffee. Hab die Haustür verlassen, bin einfach, und sowas passiert mir nicht, weil ich bin eigentlich nicht so trottelig und ich bin eigentlich sehr aufmerksam. Ich bin aus der Haustür raus, links gelaufen und bin direkt gegen so ein Tisch gelaufen, der so zugeklappt war von der Bar unter mir und bin einfach voll auf die Fresse gefallen. Das war mein Morgen bisher. Bin einfach voll auf die Fresse gefallen und habe so geguckt, ob es irgendjemand gesehen hat. Ich lag auch auf dem Boden. In solchen Momenten ist man dann auch immer so ein bisschen schockiert, dass man jetzt so ein Full-Body-Slam. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil ich zuletzt so richtig auf den Boden gefallen bin. Und lag ich kurz so auf dem Asphalt und war so, oh Gott, hat das jetzt jemand gesehen, dass es mich jetzt hier auf die Fresse gehauen hat. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, so geht mein Morgen jetzt los. Also dementsprechend, jetzt geht's mir ein bisschen besser. Heute Morgen dachte ich so, oh Gott, was wird das für ein Tag?
Tja, Eigentlich stehen die Chancen an einem solchen Tag nicht schlecht, dass die nächsten kleinen Katastrophen und Missgeschicke geradezu Schlange stehen, um auch noch dran zu kommen. Aber zumindest für unser Gespräch blieben die unglücksbringenden linken Beine relativ ruhig. Erfreulicherweise, denn es gab einiges zu besprechen. Ilge Nur, die erstmalig 2017 mit ihrer Debüt-EP No Emotions am hiesigen Musikfirmament aufleuchtete, ist Mitte 20 und eine dieser Frauen, die es schaffen, eine große, angenehme, unaufgeregte Selbstsicherheit auszustrahlen, ohne dabei über den Dingen zu schweben oder aber auch nicht mal hier und da durchaus Zweifel oder Schwächen preiszugeben. Nachdem im August 2019 ihr erstes Album Powernap erschien, wurde es ziemlich trubelig um die Musikerin, denn ihr Sound kam an. Die Presse warf mit allerhand anerkennenden Blumensträußen zurecht um sich, witterten in ihr die neue deutsche Indie-Hoffnung und verteilten ordentlich Sterne bei der Bewertung ihrer Platte. Sie ging mit Tokotronic auf Tour, wurde vom Reeperbahn-Festival ins renommierte Wunderkinderprogramm aufgenommen, bespielte mehrere Festivals und natürlich auch eine eigene große Tour. Alles binnen kürzester Zeit. Auch ein Grund, warum es in den vergangenen anderthalb Jahren jetzt dann doch etwas stiller um sie geworden ist, wie sie mir erzählte.
2019 war extrem anstrengend für mich, also so was Arbeit angeht, aber auch privat. Also es ging sehr viel ab. Ich bin mein Studium abgebrochen, ich bin nach Berlin gezogen, ich habe mein erstes Album rausgebracht und ich wusste gar nicht so richtig, was mich da so erwartet und ich war völlig überwältigt davon, wie so ein Release-Cycle eigentlich ist, was da eigentlich alles passiert, wenn man ein Album rausbringt. Es war sehr anstrengend teilweise. Also ich will mich gar nicht beschweren, aber ich hab nicht damit gerechnet, dass ich da so viele Interviews gebe und dann die Tour, also ich war ja fast 2 Monate lang auf Tour tatsächlich. Und ich bin von der Tour nach Hause gekommen und ich war komplett irgendwie kaputt. Also es war schon viel irgendwie. Und dann habe ich mir so gesagt, dass ich jetzt erstmal das nächste Jahr ein bisschen ruhig angehe. Und dann war globale Pandemie und das war eigentlich so zeitmäßig ganz gut irgendwie, weil ich wollte es irgendwie langsam angehen nächstes Jahr, weil ich war so, okay, 2019, ich habe super viel gespielt und Album rausgebracht und ich dachte mir so, okay, das nächste Jahr nehme ich mir so ein bisschen Zeit, um ein bisschen Pause zu machen und an neuen Sachen zu arbeiten. Ja, genau.
Sicherlich nicht die ungesündeste Einstellung, auch schon von Anfang an, wenn es so abgeht, immer ein Auge auf das eigene Gefühl, die eigene Kraft zu haben und ja, einfach sehr bei sich zu bleiben. Aber ohne diese innere Grundhaltung könnte man auch schwerlich halbwegs authentisch die allseits betonte Lässigkeit und Coolness ausstrahlen, die bei Besprechungen mit und über Ilge Nur stets hervorgehoben wird. Und dieses gewisse Selbstvertrauen kam auch nicht erst mit dem Erfolg ihrer Musik.
Nee, ich hatte eigentlich schon immer so ein relativ starkes Selbstvertrauen. Also ich wusste immer so in meinem Hinterkopf so, ja, später, ich werde irgendwie mal in einer Band spielen oder ich werde singen oder ich werde Musikerin oder ich werde irgendwie, auch wenn es so dumm klingt, ich glaube als Kind oder so als Early Teen einfach so diese Fantasie von Fame sein, famous sein, was glaube ich dann relativ schnell darüber geschwankt ist in eigentlich gar nichts, geht eigentlich gar nicht darum so famous zu sein, sondern einfach Musik zu machen oder Kunst zu machen und anerkannt zu sein. Ich glaube, das wollte ich eher, aber ich glaube, das habe ich natürlich in dem jungen Alter nicht so ganz verstanden. Und dann war ich einfach nur so, ich will Paparazzi oder keine Ahnung was man sich halt so vorstellt, wenn man den ganzen Tag vom Fernseher sitzt und so Disney-Sachen guckt und Magazine liest. Und dann später aber so, nee, ich will eigentlich gar nicht so famous sein, weil es ist auch irgendwie voll belastend, glaube ich. Ich will einfach nur Musik machen und dass das genügend Leute wissen und dafür anerkannt werden. Ich glaube, das wusste ich schon relativ schnell so, aber es hat relativ lange dann gebraucht, dass ich es dann wirklich so in die Hand genommen habe und gesagt habe, okay, jetzt mache ich's.
Ja. Was man so unterlange versteht. Mit gerade mal rund 20 ist man ja noch nicht eingestaubt, wenn man die erste EP veröffentlicht. So hier jedenfalls klang Ilge Nur, als sie es, die Musik, so richtig in die Hand nahm. Das unglaublich im Kopf kleben bleibende 17 aus besagter erster EP No Emotions. Na, und wer weiß, wozu es gut war, dass Ilge Noor jetzt nicht gleich in der Schulzeit musikalisch in die Vollen gegangen ist. Dem Gesamtkosmos Musik fühlt sie sich dennoch bereits früh besonders verbunden. Television, MTV, I spend my day in front of a screen. So beschreibt sie nüchtern, aber pointiert in dem Song TV einen prägenden Teil ihrer musikalischen Sozialisation. Besonders fasziniert war sie unter anderem zu jener Zeit auch von Kurt Cobain. Wie er sich da 1993 voller Hingabe, aber ja sichtlich am Abgrund taumelnd, durch das Unplugged-Set in New York kämpfte. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als Teenager ist ja alles ohnehin gern mal ein ja wenig theatralischer, als einem eigentlich lieb ist. Und man sucht nicht selten nach Identifikationsfiguren, denen man sich irgendwie emotional nahe fühlt, weil ja ein der Rest der Welt ja selten versteht. Und da kann es schon mal passieren, dass man des Nächtens zum Beispiel davon träumt, mit Kurt Cobain durch die Straßen seiner Kleinstadt zu schlendern, Bier zu trinken und einfach abzuhängen, weil man sich ihm aus irgendeinem bestimmten Grund nahe fühlt. Genauso war das nämlich bei Ilge Noor.
Ich bin eine sehr verträumte Person und ich träume sehr viel und ich habe sehr intensive Träume und jede Person, mit der ich irgendwie mal ein Bett teile oder mit der ich in einem Bett schlafe, ist immer am nächsten Morgen so, Alter, du hast wahrscheinlich irgendwie was Verrücktes geträumt, weil du bewegst dich irgendwie voll krass nachts. Also man merkt es auch so, dass ich habe sehr, sehr intensive Träume. Also ich wache auch oft auf und weine oder es ist so, weil es einfach sehr real ist und es ist aber auch so für mich so eine krasse Inspiration für Songs teilweise. Und ich träume tatsächlich sehr viel von Musikerinnen, die mich sehr inspirieren, die tot sind, was sehr krass ist, weil ich beschäftige mich natürlich viel mit denen und dann tauchen die so in meinen Träumen auf, natürlich, weil ich mich den ganzen Tag mit denen beschäftige und dann sind die irgendwie in meinem Traum und dann hänge ich irgendwie mit denen ab und es fühlt sich so total echt an und dann wache ich auf und ich bin so, die wissen nicht, wer ich bin und ich werde die auch niemals kennenlernen, aber es ist total komisch, aber das begleitet mich eigentlich schon so mein ganzes Leben und als Teenie oder so, ja, als Teenager hatte ich halt immer so, habe ich mir immer so ein bisschen vorgestellt, dass Kurt Cobain so mein Fantasiefreund ist quasi und dass er mit mir quasi, also immer wenn ich mich irgendwie so loner-mäßig gefühlt habe und so durch die Straßen gelaufen bin, dass er so neben mir war und so ein Freund von mir war. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, wie gesagt, ich kann das gut nachempfinden. Ich habe damals auch geträumt, bei Eddie Vedder auf dem Gepäckträger zur nächsten Tankstelle zu fahren und bei billigem Rotwein über die Welt zu philosophieren. Sich MusikerInnen auf diese jugendliche, vielleicht etwas romantisierte Weise verbunden zu fühlen, ist allerdings die eine Sache, Vorbilder zu haben, die andere. Ich mag das Wort Vorbilder jetzt eigentlich nicht wirklich, weil dem immer so etwas Kopierendes, Nachahmendes innewohnt, aber in dem Sinne, als dass es da jemanden gibt, der einem selbst zeigt, du, das ist möglich, können sie ja schon hilfreich sein. Wie war das denn bei Ilge Noor? Hatte sie solche Persönlichkeiten auf dem Schirm, die ihr das Selbstvertrauen gegeben haben, ja, auch du als Frau kannst mit Gitarrenmusik was reißen? Oder war das vielleicht gerade auch in Deutschland eher schwierig?
Mir hat es tatsächlich überhaupt nicht an Vorbildern gemangelt, aber ich glaube, ich habe die auch so ganz schnell gefunden, wen ich cool finde. Also ich hatte dann halt so irgendwie als Teenager mein Zimmer oder so mein Tumblr relativ vorgeklatscht mit vielen coolen und, ich sag jetzt mal, starken Nicht-Männern an der Gitarre. Also ich habe die relativ schnell gefunden. Ich war so, okay, Courtney Love, Kathleen Hanna, Kim Gordon, Carrie Brownstein, so. Die habe ich so gesehen, war so, okay, die sind alle mega cool. Gut, das sind auch alles weiße Frauen und auch alle in den USA. Das ist schon auch nochmal ein Unterschied, weil man denkt so, okay, ja, also so in Deutschland hatte ich nicht wirklich ein Vorbild, das stimmt. Also ich habe niemanden im deutschen Fernsehen oder so gesehen, wo ich so war, cool, ich will auch so sein. Ist man eher immer diese anderen Rockstar-Leute irgendwie.
Ein Umstand, der sich erstrebenswerterweise allmählich auch ein wenig zu ändern scheint, wenngleich hinsichtlich der Diversität im Pop- oder Rockzirkus noch gehörig Luft nach oben ist. Ich sag nur, das schier mono-männliche Line-Up des vor nicht allzu langer Zeit veröffentlichten Rock am Ring-Festivals, ne? Anyway, Ilge Nur zeigt sich von dieser bestehenden Unwucht glücklicherweise aber erstmal völlig unbeeindruckt. Als eine gewisse Zäsur für den Willen, selbst Musik zu machen, nennt Ilge Nur nicht unbedingt ihre Erfahrungen in der musikalischen Grundvorschule, die sie als Kind besuchte, oder auch nicht unbedingt den in Deutschland scheinbar obligatorischen Blockflötenunterricht, sondern vielmehr eine ganz bestimmte Platte, auf der zum Beispiel dieses Stück hier zu finden ist.
My face covered in freckles with the occasional spot and some veins. This is my body covered in skin and not all of it you can see.
Aus dem 2007er Erfolgsalbum Made of Bricks von Kate Nash ein Auszug aus dem Stück Mouthwash. Damals ist Ilge Nur 11 Jahre alt und besonders von der speziellen Art des Storytelling begeistert. Kein Wunder also, dass Kate Nash auch neben kleineren lokalen Bandabenden ihr erstes Konzert war.
Also so Konzerte, glaube ich, halt einfach so in der Schule, so, weißt du noch, so Konzerte in der Aula von so Schulbands. Ich glaube, so war es halt. Und dann dann war ich auf einem Kate Nash-Konzert tatsächlich. Ich glaube, es war mein erstes richtiges Konzert. Ich glaube, davor wäre ich fast auf ein Konzert von den Donuts gegangen, obwohl ich eigentlich nur einen Song von denen kannte. Richtig random, ich hörte die auch nicht mehr an, aber ich glaube, damals liefen die so auf Viva oder hatten so einen Hit und ich war so, oh mein Gott, ich muss jetzt auf ein Rockkonzert gehen. Und dann bin ich da hingefahren, auch mit so einem Mutti-Zettel oder mit meinem Vater, glaube ich. Und dann wurde das Konzert aber abgesagt, weil der Gitarrist sich, glaube ich, so die Hand gebrochen hat oder irgendwie sowas. Und dann, Lust, ich war letzte Woche bei meinen Eltern und habe mich auch meiner Schwester ganz viel darüber unterhalten, auf was für Konzerten wir waren und auch über so Mutti-Zettel und was wir alles da mitnehmen mussten. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir auf einem Lana Del Rey-Konzert waren und dafür irgendwie die Hochzeit von einer Verwandten gecancelt haben. Meine Eltern sind einfach nicht so, also mein Vater ist einfach nicht zu der Hochzeit von seiner Cousine gegangen, weil meine Schwester und ich zum Lana Del Rey-Konzert mussten nach Frankfurt. War ich auch so, okay, jetzt hinterher eigentlich ganz geil.
Na, auf jeden Fall Ausdruck ganz klarer Prioritätensetzung zugunsten der Musik. Jedenfalls beginnt Ilge Nur also sukzessive eigene Songs zu schreiben und die von anderen auch mal zu covern. Zunächst für sich selbst, irgendwann dann aber auch schon für die erste Öffentlichkeit. Nun ist es ja mit so erstem Material in den ganz jungen Jahren immer so eine Sache. Da guckt man schon manchmal ein bisschen schamvoll rauf, so man es denn überhaupt noch hat. So, wie ist es denn bei Ilge Nur? Gibt es da noch alte Songtexte oder vielleicht aufgenommene Audios in irgendeiner Kiste oder in irgendeinem versteckten Ordner auf dem Rechner? Oder wurden die dann doch in einem Moment der peinlichen Berührtheit klammheimlich beiseite geschafft?
Das habe ich mich neulich auch gefragt. Also ich glaube, irgendwo bei meinen Eltern im Keller muss wahrscheinlich irgendeine Box sein, wo noch so... Als ich dann ausgezogen bin, habe ich natürlich nicht alles mitgenommen, so wie es ist. Man sagt dann, lässt er diese ganzen voll viele Sachen noch bei seinen Eltern irgendwie dann im Keller oder im alten Kinderzimmer liegen, weil man ist so, okay, ich muss jetzt nicht mein Freundschaftsbuch aus der 6. Klasse irgendwie in meine WG mitnehmen. Und ich glaube, da müsste wahrscheinlich irgendwo noch so ein kleines Heftchen oder irgendwas liegen, wo ich wahrscheinlich schon so die ersten paar Songs hatte. Aber ich habe jetzt nicht explizit danach gesucht. Weil auch ein bisschen aus so Schamgefühl, weil ich es mir irgendwie auch nicht angucken möchte, weil es wahrscheinlich voll scheiße ist, aber es ist ja auch voll okay, weil ich halt einfach 11 war und diese Songs auch nicht gut sein müssen, aber die müssten irgendwo noch liegen. Und Demos, also wahrscheinlich irgendwo noch auf einem alten PC, bei meinen Eltern müssten wahrscheinlich auch. Ich habe dann damals so mit 13, 14 meiner Schwester so mit Audacity, heißt das Audacity oder so? Mhm. Dieses Programm, über so ein Headset haben wir auch mal so ein paar Songs aufgenommen, aber ich keine Ahnung, ob die noch existieren. Ich habe tatsächlich nur so, was ich noch wirklich auf meinem PC habe, ist so Sachen, so, die ich dann so mit 15, 16 aufgenommen habe oder so Cover, die ich gespielt habe. Und so habe ich die dann in meinem Soundcloud, ich habe dann so mit 14 angefangen, einfach so Sachen auf Soundcloud hochzuladen, aber die sind jetzt alle privat gestellt, aber ich kann die halt natürlich selber noch anhören. Mache ich jetzt nicht oft, aber neulich habe ich es mir mal angehört und war so, okay, was habe ich da eigentlich 2011 hochgeladen? Genau, und das Gleiche auch mit YouTube. Ich hatte als Teenagerin so Cover und so hochgeladen auf YouTube. Die sind auch natürlich alle privat gestellt, die Videos mittlerweile. Aber ich habe noch Zugriff drauf.
Und was war da musikalisch so dabei?
Ich weiß nicht mehr, was das erste Video war, aber ich glaube, eins war, da war ich so 14 oder so, habe ich Dickhead gecovert von Kate Nash damals. Und dann gibt's eins, wo ich so Arctic Monkeys cover. Und dann habe ich mal noch so ein Hole-Cover hochgeladen. Also so alles Mögliche, was ich damals halt total cool fand oder immer noch gut finde. Genau, und dann habe ich die immer auf meinem Tumblr-Blog damals gepostet. Oh Gott. Ich glaube einfach, voll viele Leute hatten einfach so YouTube-Cover-Kanäle. Ich weiß nicht. Es war einfach voll. So ein Hobby. So, ja, ich nehme Cover auf und ich lade es auf YouTube hoch. Damals war diese YouTube-Kultur ja auch so unfassbar riesig.
Auf jeden Fall. Ich kenne da ebenfalls noch einige Spezies, deren Neil Young oder Black Keys Cover da in den Weiten des YouTube-Universums rumgeistern. Grüße. Aber gut, das kann ja alles getrost jedenfalls noch so unter Hobbymusizieren verbucht werden, denke ich. So richtig ans Eingemachte geht es bei Ilgen nur, ja wie bereits von ihr gesagt, erst etwas später. Denn wie so viele muss sie auch erstmal einfach herausfinden, wo sie steht, wer sie ist und wie ihr Leben eigentlich aussehen soll. Aus ihrer Debüt-EP Cool, ein Song, der den Coming-of-Age-Vibe erklärt, der auch gern in einem Atemzug mit Ilgenurs ersten Songs erwähnt wird. Und nun stand für Ilgenur zwar nach der Schule schon irgendwie fest, dass sie gerne einmal Musikerin und in einer Band spielen wollte, aber wie das oft so ist, musste erstmal ein Plan B her. Der Grund dafür liegt eigentlich auf der Hand.
Also ich konnte jetzt nicht von meinen Eltern ausziehen und sagen, ich ziehe jetzt nach Berlin und gründe eine Band und dann wird es das sein. So. Sondern es war so, das ist eigentlich das, was ich will, aber ich weiß, dass es keiner ernst nehmen wird, wenn ich das jetzt einfach so durchziehe. Plus mir fehlen auch die finanziellen Mittel, so mit was soll ich das finanzieren? So. Deshalb habe ich erstmal gesagt, okay, ich mache einfach einen anderen kreativen Beruf. So, ich übe jetzt erstmal einen anderen kreativen Beruf aus. Und dann war das, was so am nächsten lag, war so, okay, ich werde Grafikdesignerin. So, oder ich wollte so Richtung Art Direction oder so Grafikdesign gehen und habe ja dann auch zwei Studiengänge angefangen, die mir auch teilweise sehr viel Spaß gemacht haben, aber und die ich auch immer noch so ein bisschen so in dem kooperiere, was ich jetzt mache. Also immer, wenn ich irgendwie Artwork mache oder Tourplakate oder Musikvideos, das ist schon so großteils auch viel ich, was daran arbeitet. Aber ich will kein Vollzeit-Grafikdesignerin werden. Ich habe auch beide Studiengänge abgebrochen, so, aber ich habe trotzdem viel Spaß daran gehabt, also sowas Kreatives zu lernen und mag das auch. Und ich mag auch fotografieren und Design und alles, aber das Musikmachen hat immer ein bisschen Vorrang gehabt und war auf jeden Fall das, was ich mehr machen wollte. Das andere war eher so die Alternative, falls es nicht klappt.
Ja, fair enough. Meines Wissens nach gibt es nur ganz, ganz wenige, gerade im allgemein gefassten Rockmusikbereich, die von der Schule weg geradewegs auf die Bühne marschiert sind oder marschieren konnten. Ein erster entscheidender Schritt ist ja zumeist der Auszug aus dem Elternhaus, respektive Wegzug aus dem, ja, manchmal doch etwas einengenden, piefigen Provinzalltag. Doch bevor es Ilgen nur in die große Stadt zieht, landet sie erstmal im Schwarzwald, an der einzigen Uni, in der auf Numerus Clausus gepfiffen wird. Dort im, ja, wie sagt man das jetzt, im wunderschön nichts, studiert sie 2 Jahre, bis sie für ein Praxissemester nach Hamburg zieht. Ein Ort, von dem sie nicht wieder zurückkehrt. Das klang jetzt versehentlich ein bisschen nach XY ungelöst, aber ihr wisst ja, was ich meine. Jedenfalls kehrte sie also dem dicht bewaldeten Mittelgebirge den Rücken zu und wird an der Alster heimisch. Tja, und dann geht's ab, könnte man lakonisch sagen. Sowohl ihre EP als auch das Debütalbum wird von Max Rieger produziert. Musikalisch unterstützt wird sie unter anderem von Paul Pötsch, der Band Trümmer. Et voilà, die deutsche Slacker Queen ward geboren. So titeln jedenfalls die Magazine. Des Weiteren kann man bei Berichten im Übrigen über Ilge nur quasi Bingo spielen mit Begriffen wie cool, traurig, einsam, irgendwas mit Schlafen vielleicht, lässig, selbstbewusst, abgeklärt. Aber wie ist es denn? Entspricht die öffentlich wahrgenommene Ilge nur denn auch der privaten oder kann man das überhaupt voneinander trennen?
Ja, ich find's schwierig, weil auch einfach Musikerin sein jetzt mein Job ist und das Künstlersein ist ein Großteil von meiner Person. Aber ich bin ja nicht die ganze Zeit, ich sag jetzt mal Ilge Nur. Also ich glaube schon, dass Ilge Nur schon noch so ein bisschen eine andere Persona ist. Vielleicht eine, die noch mal ein bisschen tougher ist, die noch mal ein bisschen selbstbewusster ist, die noch mal ein bisschen cooler ist, in die ich dann so ganz gut reinschlüpfen kann. Ich würde schon sagen, dass wir sehr ähnlich sind. Aber ich glaube schon, dass ich so ein bisschen in eine Rolle reinschlüpfe. Aber wir sind trotzdem eins. Also ich habe jetzt nicht eine richtige Künstlerfigur, sonst hätte ich auch meinen echten Namen jetzt nicht als meinen Künstlernamen gewählt, wäre das der Fall gewesen. Keine Ahnung, das bin ich und manchmal ist es aber auch ein bisschen eine aufgesetzte Version von mir.
Na, und dafür braucht man ja eigentlich nicht mal in der Öffentlichkeit zu stehen. Gefühlt hat ja jeder oder jede verschiedene Persönlichkeitsaspekte, die je nach Situation und Gegenüber stärker oder ein bisschen schwächer hervortreten. Dazu muss man ja nur mal überlegen, wie man mit seiner Oma, seiner Vorgesetzten oder einem Kumpel spricht. Ich finde es auf jeden Fall immer spannend, wie so ein Image entsteht und sich dann auch so schleichend etabliert. Wobei die entsprechenden Musikerinnen darin ja natürlich nicht immer ganz unschuldig sind, nicht wahr? Also nicht nur eine komplett passive Rolle dabei haben. Wenn man sich Pressefotos von Ilge Nur zum Beispiel anschaut, stellt man schnell fest, tendenziell eher kühler Blick. FotografInnen mit Lächel-doch-mal-Attitüde beißen sich da sicherlich die Zähne aus. Aber warum auch nicht? Hier ist halt mehr Sein als Schein. Mitunter erstaunt es Ilge Nur aber manchmal dennoch, wie sehr und wie schnell vor allem über sie, ob ein paar Bilder oder dergleichen geurteilt wird.
Wie oft Leute zu mir kommen nach dem Konzert oder auch irgendwelche Leute, die mich nur von Instagram kennen und sind so, du lächelst ja voll viel, du lachst voll viel. Echt, ich bin voll eingeschüchtert von dir, von deinem Instagram. Und ich bin so, ich habe bloß keinen Bock, ein Selfie zu machen, wo ich so mache. Wenn ich in dem Moment eigentlich gar nicht lache oder wenn ich jetzt irgendwie mein Make-up zeigen möchte oder mein Outfit zeigen möchte oder einfach ein Selfie posten möchte, weil ich Bock drauf habe, jetzt ein Selfie zu posten, auch wenn es eigentlich nichts damit zu tun hat, dass ich Musikerin bin, bin ich so, okay, muss ich doch jetzt nicht extra das so aufsetzen. Ich glaube, dieses Aufgesetzte nervt mich eher. Es gibt auch, ich habe viele Fotos von mir, wo ich lache und lächle, aber das sind dann meistens Fotos, die Freunde von mir gemacht haben, weil wir gerade abhängen und nicht, weil ich jetzt irgendwie mit einem Fotograf Fotos mache für ein Interview, für ein Magazin, den ich aber noch nie getroffen habe, mit dem ich auch gar keine Verbindung habe und dann stehe ich natürlich so da und guck einfach so in die Kamera, weil was soll ich auch sonst machen? Mich nervt auch einfach so extrem dieses aufgesetzte gute Laune, finde ich, also einfach so, und auch so Unehrlichkeit finde ich einfach so fake. Also so auf jedem Foto so, yay, Party, und dann sind die Kameras weg und man ist eigentlich so, dann ist es mir lieber, dass es andersrum ist. Ich habe eigentlich eine gute Zeit und auf den Fotos sehe ich so aus. Oder auch dieses, seid ihr gut drauf? Also bei meinen Konzerten bin ich ja auch genauso nicht so. Also ich bin hier nicht diejenige, die das Publikum anfeuert und übelst abgeht, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich gerade eigentlich nicht in der Laune bin, aber wenn ich gut gelaunt bin, wird es auch schon irgendwie lockerer oder lustiger bei meinen Konzerten, aber nicht immer. Ich versuche einfach ehrlich zu sein.
Wert am längsten, sagte schon Oma. Und es ist jetzt vielleicht auch nicht immer angebracht, einen riesigen Bohai auf der Bühne zu veranstalten, wenn man vielleicht gerade einen Song über ein bewegendes Thema seines Lebens singt. Und was sagt sie denn sonst so zu den anderen Zuschreibungen? Ich habe sie mal gefragt, ob es da vielleicht auch noch ein paar Kategorien gibt, die sie manchmal dann doch echt nerven.
Ich weiß noch am Anfang, als es losging mit diesem Slacker-Ding, ich wusste original nicht mal, was Slacker ist. Ich musste es halt googeln. Ich war so, was ist das überhaupt? Was schreiben die da? Ich verstehe das, dass die so in so Schubladen stecken müssen, damit die Leute das irgendwie lesen wollen. Macht schon Sinn. Aber ich sehe es bei mir immer wieder, also ich liebe es, Interviews zu lesen und zu schauen und mache das auch ganz viel von Bands und KünstlerInnen, die ich selber gut finde. Und finde es immer so ein bisschen traurig. Also zum Beispiel jetzt bei dem Phoebe Bridgers hat ja letztes Jahr dieses Album Punisher rausgebracht und das habe ich viel gehört und habe mir auch sie hat auch wahrscheinlich krasse Presse Schedule gehabt, also wie viele Interviews da rausgekommen sind. Es war unfassbar und ich habe mir echt viele durchgeschaut, also durchgelesen und angeschaut und ja, es wurden auch immer wieder so die gleichen Fragen gestellt, sie wurden immer wieder in die gleichen Kategorien, immer wieder die gleichen Wörter und ich war so, okay, irgendwie. Es gibt auch so ein paar Sachen, die mich immer so ein bisschen aufregen, die ich auch so ein bisschen so unnötig finde. Also wo ich immer so ein bisschen, sag jetzt mal, cringe ist, wenn die dann so Powerfrau irgendwo, nur bin ich so, oder halt so, keine Ahnung, die Schwäbin mit den türkischen Wurzeln, da bin ich auch so, da bin ich so, oh Mann, muss das sein?
Nee, muss nicht sein. Beziehungsweise wäre gut, wenn das nicht mehr sein müsste. Und ja, man dieses ganze Schubladendenken vielleicht irgendwann mal schafft, ad acta zu legen, mitsamt aller Vorurteile. Und man irgendwo zum Beispiel jetzt nicht nur mit der Londoner Musikerin Nilüfer Yanya in einen Topf schmeißt, ob ihres gleich klingenden türkischen Namens. Oder mit Courtney Barnett. Also, das ist musikalisch natürlich schon nachvollziehbar, aber verglichen wird sie dann auch wieder wegen des offensichtlich gleichen Geschlechts. Wie wär's denn zum Beispiel als Vorschlag mal mit Kurt Weill als Referent? Wenn man solche Vergleiche schon bemühen möchte.
Back is aching, but I cannot sleep. Cause I want to beat like I am the mayor of some godforsaken town. Sure, they knighted me yesterday, but who needs armor when I've an exoskeleton? I slip and squirm through the cracks, creep around by all the loading zones in my dirty little town. Get my shopping done, long to.
Well, aber bis Frauen auch mal mit Männern verglichen, geschweige denn einfach nur auf eine Stufe gestellt werden, dauert es wohl noch ein wenig. Inge Nur ist, was das Thema Diskriminierung angeht, auch auf einer ziemlich klaren Linie unterwegs. Sie steht für einen Feminismus, der über das Girl-Power-Shirt bei H&M hinausgeht, der People of Color genauso einschließt wie Menschen jeglicher Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung. Orte, an dem man den eher weniger antrifft, beziehungsweise überhaupt keinen Feminismus, sind im Übrigen Musikläden. Also nichts für ungut, ne? Natürlich ist das jetzt eine super pauschalisierte Ansage, aber ich kenne wirklich unzählige Geschichten über bestimmte Läden, auch aus eigener Erfahrung, wo es sich wirklich mal gehören würde, dass die sich den altbackenen Sexismusputz von der Fassade kloppen. Die kennt natürlich auch irgendwo zu Genüge.
Ja, hundertprozentig. Ich war jetzt bei meinen Eltern tatsächlich in Nürtingen im Wontra. Und das ist so ein kleiner Musikladen in der Nähe von meinen Eltern, wo ich halt schon als Teenie manchmal drin war. Und da waren die schon nicht freundlich. Und es hat sich original nichts verändert. Ich bin reingegangen, um Gitarrengurt zu kaufen. Und bin so reingegangen und da stand halt so ein 6-jähriger Opa irgendwie, der mich erstmal so hoch und runter angeguckt hat und war so, was willst du? Und dann war er so, suchst du eine Western-Gitarre? Und ich so, nee, ich hab schon 3 E-Gitarren zu Hause und ich will mir jetzt eigentlich auch nur einen Gurt in Ruhe kaufen hier. Ja, Gitarrenläden, schrecklich. Auch Just Music, I'm sorry. Just Music in Hamburg, schlimmste. In Berlin auch schwierig. Einzigste coole Person, die in Berlin Gitarren repariert und wo ich auch meine Gitarre gekauft habe und auch einstellen lasse, ist Heike Guitar Repairs in Mitte. Kann ich sehr empfehlen an alle.
So, dann wissen ja jetzt alle BerlinerInnen unter euch mit abgegriffenen Fingerkuppen Bescheid, wohin sie sich im Zweifel wenden können. Und wo wir gerade bei Gitarren sind, wie sieht es denn um neue Musik bei Egal Noah aus? Konnte sie die Pause ein wenig für sich und ihre Musik nutzen?
Also, ehrlich gesagt, es ging. Ich habe schon einiges gesammelt gehabt, so. Und dann kam bei mir so ein Moment, wo ich so ein bisschen so ein Breakdown hatte vor einigen Monaten, wo ich so war, alles, was ich bisher fürs Album geschrieben habe, finde ich scheiße und es ist alles nicht so, wie ich es haben will. Und deshalb werde ich jetzt alles zur Seite legen und habe quasi vor ein paar Monaten jetzt nochmal von vorne angefangen. Und bin dabei, aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch während diesem Covid und Social Media, ich glaube, das Ungesündeste, was ich die ganze Zeit gesehen habe, waren diese Leute, die den ganzen Tag im Studio hangen, sich komplett in die Arbeit reingehangen haben und gesagt haben, ich habe jetzt während dem Lockdown 3 Alben geschrieben und rausgebracht. Damit konnte ich mich überhaupt nicht identifizieren, weil ich auch einfach teilweise wochenlang gar nichts geschrieben habe, weil worüber auch, ich sitze die ganze Zeit in meiner Wohnung und mach nichts. Also es passiert einfach nicht und ich schreibe einfach aus einer persönlichen Perspektive und es fiel mir einfach schwer. Ich habe schon einige Songs geschrieben und ich arbeite auch quasi jetzt an einem Album. Es wird aber schon auch noch mal ein bisschen brauchen und ich will mir auch die Zeit lassen, weil ich glaube, ich letztes Mal mit dem Album so ein bisschen schnell gemacht habe und einfach so rausgehauen habe und jetzt hinterher gar nicht mehr so zufrieden bin damit, was ich da rausgebracht habe. Also es hört sich jetzt ein bisschen undankbar an. Ich will aber auch einfach ehrlich sein. Ich finde das Album cool und ich fand es, glaube ich, ganz gut als Debütalbum. Aber ich habe jetzt nochmal richtig gemerkt, dass ich nochmal eine andere Richtung möchte musikalisch. Also schon immer noch Gitarrenmusik, aber ein bisschen anders und ein bisschen weg von dem schrammeligen Indie-Rock und alles so ein bisschen ernster und ja, es braucht auf jeden Fall noch mal so ein bisschen Zeit, bis ich mich da geformt habe. Und ich will diesmal wirklich ein Album rausbringen, was ich selber gerne hören würde. Das ist mein Ziel. Ich will Musik machen, die ich selber hören würde. Das ist relativ schwierig.
Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Wenn du so ein kritischer Geist bist, dann ist es immer am schwierigsten, mit den eigenen Sachen selbst glücklich zu sein. Ganz gleich, was andere sagen. Und wird denn bei ihr im Vorgehen aber irgendetwas anders sein? Also in dem ganzen Prozess des Songwritings oder bleibt der mehr oder weniger derselbe?
Ja, auf jeden Fall. Also weiterhin arbeite ich erstmal so die Grundstruktur für mich zu Hause, schreibe meinen Text und ich schreibe die Akkorde und überlege mir so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt war ich für einige Demos, so Vorproduktion fürs Album, war ich in Hamburg und habe zusammen mit Max aus meiner Band geschrieben, Max Barth, der veröffentlicht auch jetzt Musik zum ersten Mal unter seinem eigenen Projekt, das heißt M-Bird, macht mega die schöne Musik und Max war letztes Jahr auf Tour oder vorletztes Jahr auf Tour bei mir am Bass dabei und wir hören sehr ähnliche Musik und deshalb wollte ich auch mal mit ihm probieren zu schreiben und dann haben wir jetzt so ein bisschen zusammen an Sachen gearbeitet, aber bin weiterhin diesmal so ein bisschen, letztes Mal war ich so, okay, ich arbeite nur mit meiner Band, mit den gleichen drei Leuten an allen Songs. Das war so beim letzten Album so ein bisschen die Einstellung. Und ich habe auf jeden Fall weiterhin Bock, auch mit diesen Leuten zu arbeiten. Aber ich bin auch gerade so ein bisschen offen. Und vor allem, weil ich jetzt auch in Berlin bin und viele von meinen Freunden Musik machen, dann bin ich mal mit der einen Person, die irgendwie toll Klavier spielen kann. Und hocken wir uns da zusammen irgendwie hin. Und dann bin ich mal in Hamburg bei der Person. Und dann auf jeden Fall irgendwie voll Lust, so kollaborativ auch zu arbeiten diesmal.
Das klingt doch gut. Aber es steht, wenn es denn soweit ist, schon ein Album an. Oder vielleicht doch mal wieder eine EP.
Mega Bock auf ein Album. Ich mag das Format Album auch gerne. Ich bin auch eine Person, die gerne Alben hört. Und ich glaube, deshalb ist es mir so wichtig. Und ich finde EPs auch cool, aber die sind mir dann meistens wirklich so kurz. Oder ich habe das Gefühl, ja, irgendwie stelle ich mir das Album vor wie so ein Fotoalbum, was wirklich so mehrere Kapitel hat oder so 12 Songs oder mehr oder weniger hat. Und ich kann mich wirklich drauf einlassen, ob das jetzt 30 Minuten lang ist oder eine Stunde lang ist. Es ist wirklich so eine Experience, es ist so gebündelt. Und bei einer EP, wenn das Album irgendwie ein Fotoalbum ist, dann ist die EP irgendwie nur so drei Polaroids, die man sich angucken kann. Und du bist so, okay, aber was ist jetzt davor und danach passiert irgendwie? Also vielleicht rede ich auch gerade nur Bullshit und vielleicht bringe ich auch doch eine EP raus und kein Album, aber irgendwie bin ich total total der Album-Fan einfach, ja.
Eine schöne Metapher für das Format Album. Und ich bin wirklich gespannt, mit was für einem Fotobuch Ilge Noor dann da irgendwann um die Ecke kommen wird. Bis dahin kann man ja mal einen Blick auf ihre Live-Ankündigungen werfen. Denn es ist gut möglich, dass Ilge Noor in diesem Jahr auf der einen oder anderen Bühne zu sehen sein wird, wenn das alles so weitergeht. Und damit, ihr Guten, sind wir hier auch schon wieder beim Ende von Ruhestörung angelangt. Ich bedanke mich herzlichst bei Ilge Noor für das wirklich schöne Gespräch, trotz der eigentümlichen Vorzeichen des Tages, und natürlich bei euch für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Kommentiert, bewertet oder abonniert den Podcast gern, wenn ihr ein bisschen mit dafür sorgen wollt, dass auch andere auf Ruhestörung und somit die hier eingeladenen KünstlerInnen aufmerksam gemacht werden. Und dann reiche ich euch zum Abschluss noch Ilge Noors persönliche Musikempfehlung weiter.
Wie vorhin schon erwähnt, ohne jetzt so die Person zu sein, die voll Promo für ihre Freunde machen möchte, aber Embert, Max Barth, hat zwei Songs draußen. Einmal ein Song, der heißt Mountain und der andere heißt Morning Sun. Und finde ich beide unfassbar toll. Und ich freue mich extrem, was da bald alles kommt. Ist immer so ein bisschen komisch, die Musik von seinen eigenen Freunden abzufeiern, aber es ist auch irgendwie schön. Und ansonsten, was ich gerade viel höre, ist, wie vorhin auch schon gesagt, das neue St. Vincent-Album Daddy's Home. Kann ich auch sehr empfehlen. Vor allem Leute, die auch so ein bisschen gerne 70er-Jahre-Sachen mögen. Für Fans von Carole King empfehle ich das neue St. Vincent-Album. Nein, Spaß, aber es ist wirklich toll. Genau, das Adrian Lenker-Album habe ich auch sehr viel gehört, was rausgekommen ist. Das fand ich auch toll.
Schöne Empfehlungen. Und damit euch einen schönen Tag. Tschüss.
Oh.